Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich sehr kompetente Unterstützung im Podcast und zwar habe ich mir die Ärztin Anna Jessen in den Podcast eingeladen, um mit ihr über das Thema Kaiserschnitt zu sprechen. Und zwar ist es so, dass ich bei ganz vielen Freundinnen, aber auch bei Coaches oft feststellen muss, die einen Kaiserschnitt hatten, dass sie nicht wirklich darauf vorbereitet waren, was genau passiert. Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bekommen, wird Anna dir heute ganz viele Infos an die Hand geben, damit du in der Situation vom Kaiserschnitt, ganz egal ob geplant, ungeplant oder vielleicht sogar Notkaiserschnitt, dass du nicht so überrumpelt bist von den Dingen, die da passieren werden. Das heißt, wir sprechen einmal über die Formen vom Kaiserschnitt, was es eben für unterschiedliche gibt, eben von geplant bis Notkaiserschnitt. Dann sprechen wir darüber, wie du dich eigentlich vorbereiten kannst. Es geht um den konkreten Ablauf und zwar sowohl aus der medizinischen Sicht als auch aus der Sicht von dir als Frau. Also was wird da mit dir gemacht? Wie empfindest du vielleicht auch? Dann geht es darum, was wirklich alles dazugehört. Also auch von deinen körperlichen Empfindungen, dass dir kalt ist, dass du vielleicht zitterst. Wir sprechen über die Nachblutung, über den Stuhlgang. Es wird aber auch klar, wie lange so ein Kaiserschnitt geht, was direkt danach passiert, was das Bonding angeht, wo die Väter sind. Wir sprechen darüber, wie der Aufenthalt im Krankenhaus danach aussieht, beziehungsweise wie lange der sein wird. Wir sprechen über den Unterschied zum Notkaiserschnitt. Wir reden auch darüber, wie so ein Wochenbett aussieht, was das in Bezug auf die Rückbildung dann auch heißt, wenn du einen Kaiserschnitt hattest. Wir sprechen über die Narbe, wie groß sie ist, ob sie für immer bleiben wird. Wir greifen Themen auf wie, hey, wenn du einmal einen Kaiserschnitt hattest, bedeutet das eben automatisch, dass du immer einen Kaiserschnitt bekommen musst beim nächsten Mal oder läuft das vielleicht auch anders ab? Und wir sprechen eben auch ganz viel über die mentalen Themen, die so einen Kaiserschnitt mit sich ziehen, die ganz viele eben nicht auf dem Schirm haben, die aber total normal sind. Und Anna klärt auf jeden Fall sehr gut auf, wie ich finde. Und ich hoffe, dass dir diese Folge hilft, ganz egal, ob du dich für einen geplanten Kaiserschnitt entscheidest, für einen Wunschkaiserschnitt und du dich da eben drauf vorbereiten willst oder ob du eine spontane Geburt haben willst, aber dich eben auch schon mit dem Plan B auseinandersetzt. Egal, warum du diese Folge hörst, ich hoffe, dass sie dir Halt gibt, dass du danach klarer rausgehst und eben weniger Sorgen und Ängste hast. Und liebe Anna, ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit, für deine Expertise. Ich glaube, du hast es wirklich in dieser Folge geschafft, ganz vielen Frauen, ja, Mut zu machen und wie du so schön sagst am Ende dieser Folge, dass es letztendlich ganz egal ist, wie du dein Kind gebärst. Hauptsache, Mama und Kind sind gesund. Und genau darum soll es gehen. Und dazu soll diese Folge eben auch beitragen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank nochmal, liebe Anna. Und dir als Hörerin jetzt erstmal ganz viel Freude beim Interview.
Hallo, liebe Anna. Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast.
Hallo, danke, dass ihr da seid.
Ich freue mich total, dass du heute hier bist, weil wir heute so ein bisschen über das Thema Kaiserschnitt sprechen wollen. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Na klar. Mein Name ist Anna Jessen. Ich bin Ärztin in der Frauenklinik eines Oldenburger Krankenhauses.
Du bist selber Mama von 3 Kindern?
Ja, das stimmt.
Genau, und wir kennen uns schon
recht lange.
Ich, ja.
Aus Schulzeiten.
Genau. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass uns die Wege von uns sich irgendwie wieder kreuzen, auch so ein bisschen beruflich.
Absolut.
Und wenn es um das Thema Kaiserschnitt geht, du hast ja wahrscheinlich auch schon echt viele selber gemacht, oder?
Ja, doch, damit starten wir recht früh in der Ausbildung oder Weiterbildung als Ärztin, dass man das eben auch machen kann, recht schnell. Ganz wichtig ist.
Spannend. Es gibt ja mehrere Formen. Ne? Es gibt den geplanten, es gibt den ungeplanten, es gibt den Wunschkaiserschnitt, den Notkaiserschnitt. Gibt es noch eine Form?
Den Notkaiserschnitt, das ist so die extremste Form der Formen. Aber ja, wie du schon sagtest, es gibt den geplanten, den nicht geplanten oder bei uns heißt es dann sekundär, der so aus der Situation, aus dem Geburtsverlauf heraus entsteht. Und der Wunschkaiserschnitt, den würde ich zum geplanten Kaiserschnitt dazu zählen, der dann eben keine medizinische Indikation hat, sondern eher eine psychische Komponente in den meisten Fällen.
Okay, das heißt, kannst du einmal ganz kurz auf die 4 Arten eingehen? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, das eine ist medizinisch, das andere nicht.
Ja, also es gibt einmal den geplanten Kaiserschnitt oder primären Kaiserschnitt, sagen wir dazu, der kann zum Beispiel unterteilt werden in aus medizinischer Indikation oder als Wunschkaiserschnitt. Ja, Wunschkaiserschnitt, da kommen die Frauen häufig, haben vielleicht eine traumatische Geburt erlebt oder haben andere Gründe, weshalb sie sich eine Spontangeburt nicht vorstellen können. Dann wird der Kaiserschnitt deswegen geplant. Oder es gibt eben medizinische Gründe, weshalb man sagt, ein Kaiserschnitt wäre die bessere Wahl.
Was?
Zum Beispiel in vielen Kliniken ist es die Beckenendlage, das heißt, wenn das Baby mit dem Po nach unten liegt. Ich arbeite im evangelischen Krankenhaus Oldenburg, da werden Beckenendlagen und Geburten noch gemacht, aber in vielen Kliniken wird es eben nicht mehr angeboten. Dort ist dann eben die Alternative dann direkt der geplante Kaiserschnitt.
Woran liegt das?
Man braucht viel Erfahrung bei einer Beckenendlagengeburt und häufig wird diese Erfahrung nicht mehr weitergegeben oder kann nicht mehr weitergegeben werden. Und das Risiko bei einer Beckenendlagengeburt ist eben, dass der Körper geboren ist und der Kopf dann nicht folgt. Und dann gibt es verschiedene Manöver, die man anwenden muss, damit eben der Kopf auch gut folgt. In den meisten Fällen funktioniert das ganz von alleine und die Kinder kommen wunderbar zur Welt. Aber gerade beim ersten Kind, wenn der Geburtskanal noch nicht vorher gedehnt war, dann ist das ein bisschen risikobehafteter und da scheuen sich viele Kliniken, dieses Risiko einzugehen. Und deswegen wird das eben gern mit einem Kaiserschnitt umgangen.
Okay.
Genau. Und dann gibt es eben den ungeplanten Kaiserschnitt, der häufig dann eben aus dem Geburtsverlauf heraus entschieden wird, weil es Gründe gibt, dass wir annehmen, dass es dem Kind nicht mehr so gut geht oder zum Beispiel es zu einem Geburtsstillstand kommt, es geht einfach nicht mehr weiter. Wir haben schon alle Möglichkeiten ausgereizt, um die Situation zu verbessern, um es voranzubringen. Aber man kommt zu einem Punkt, wo man sagen muss, okay, auf natürlichen Wegen geht's nicht mehr. Dann ist der Kaiserschnitt eine wunderbare Methode, eben die Geburt zu beenden. Genau, und die drastischste Form des Kaiserschnitts ist dann der Notkaiserschnitt, was wirklich selten passiert, aber ein wirklicher Notfall ist. Das heißt, das Kind oder die Mutter sind akut gefährdet und dann muss es ganz, ganz schnell gehen.
Kann man sich auf so einen Kaiserschnitt, wir nehmen jetzt mal den Notkaiserschnitt wieder raus, da kommt nochmal eine separate Folge zu, kann man sich auf diese Kaiserschnitte irgendwie vorbereiten? Also sowohl auf den geplanten als vielleicht auch auf den ungeplanten?
Ja, also ich denke schon. Ich denke gerade so, die mentale Arbeit ist da ganz wichtig, sich auch vorher zu informieren, was bedeutet denn ein Kaiserschnitt, was wird da gemacht, was kommt da auf mich zu, wie ist dann der Verlauf zum Beispiel anschließend, ja, was ändert das für mich im Vergleich vielleicht zur normalen Geburt? All das kann man schon mal im Vorfeld für sich ja zusammentragen an Informationen und ja sich auch einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie geht es mir in so einer Situation eben wach einer Operation und in dem Fall gleichzeitig ja auch noch die Geburt des eigenen Kindes auf so ganz anderen Wege mitzubekommen. Und denke schon, da kann man ganz viel im Vorfeld an Informationen sich suchen und in Gesprächen zusammentragen, dass man da schon ein ganz gutes Bild für sich hat, was auf einen zukommt. Genau.
Ja, und dieses Bild, das wollen wir ja heute so ein bisschen schärfen, weil ich glaube, das, was ich viel oder oft mitbekommen habe bei Coaches von mir, bei Freundinnen von mir, die einen Kaiserschnitt hatten, die wussten nicht, was da wirklich genau passiert. Das heißt, was passiert denn da genau? Kannst du uns einmal mitnehmen in den Ablauf, also wirklich, wie diese OP vonstatten geht, aber dann vielleicht auch in das Gefühl der Frauen reingehen, also wenn man das kann, wie empfinden die das, wenn sie dann da liegen, sozusagen?
Also zum einen denke ich, es wäre auch für mich eine sehr aufregende Situation, und es ist für alle Frauen, die vor einem Kaiserschnitt stehen, eine aufregende Situation. Und das ist egal, ob er geplant ist oder ob es aus der Situation heraus entsteht, es ist eigentlich immer eine Anspannungssituation. Und das merken wir auch. Da versuchen wir immer natürlich dem ja zu begegnen und zu beruhigen. Das ist, ja, wie gesagt, aber auch für uns wäre das eine aufregende Situation, weil das eben eine Operation ist und gleichzeitig eben die Geburt des Kindes.
Ja, zwei Extremen, die irgendwie aufeinanderprallen, ne?
Absolut, absolut. Eine für sich reicht ja schon, wahnsinnig aufgeregt zu sein. Und da kommt es einfach nochmal zusammen. Das ist schon, einfach eine enorme, ja, Anspannungssituation, die da herrscht, für die Frauen. Was wir aber häufig im Verlauf dann auch wieder auflösen können und was häufig dann eben nach dem Kaiserschnitt auch ablässt, dann merkt man dann häufig so, da lässt die Anspannung nach und die Entspannung kommt. Ja. Genau, aber vielleicht so zum Ablauf. Es ist auf jeden Fall ganz klar eine absolut andere Situation, einen Kaiserschnitt zu erleben, als eine Spontangeburt, denn es sind deutlich mehr Personen da involviert in dem Prozess. Nehmen wir mal den geplanten Kaiserschnitt. Da kommen die Frauen morgens in den Kreissaal, werden begrüßt. Die ganze Vorbereitung ist im Vorfeld schon gelaufen, sprich die Aufklärung für den Kaiserschnitt, die Aufklärung für die Rückenmarksnarkose, die Anmeldung fürs Krankenhaus. Das ist sozusagen alles schon geregelt. Dann kommen sie morgens nüchtern ins Krankenhaus und werden direkt vorbereitet.
Ist es dann immer morgens?
Nicht immer.
Wenn es geht, wahrscheinlich ist es der beste Zeitpunkt.
Häufig ist es morgens geplant, ist es wahrscheinlich in jeder Klinik ein bisschen anders, wann der beste Zeitpunkt ist für den Kaiserschnitt. In unserer Klinik ist es häufig morgens. Manchmal kann es auch sein, dass wir sagen, okay, wir müssen den OP-Plan umschieben. Der Kaiserschnitt kommt erst mittags, dann kommen die Frauen entsprechend halt später. Auch das ist möglich. Oder die Familien selber haben Termine und sagen, geht das nicht vielleicht ein bisschen später? Auch das gibt's. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Genau. Wenn die Frauen in den Kreissaal kommen, dann wird erstmal ein CTG geschrieben, nochmal Blutdruck gemessen, geguckt, wie es ihnen geht. Wir kriegen einen Zugang, damit wir ihnen eben auch Medikamente während der Operation verabreichen können. Und sie dürfen sich dann direkt umziehen in ein OP-Hemdchen.
Das heißt, die haben wirklich nur dieses OP-Hemd an und sonst nichts?
Nee, bei uns gibt es noch so eine Netzhose, also sind nicht ganz nackig. Aber ich denke, es ist wichtig, sich auf jeden Fall gedanklich darauf vorzubereiten, dass sie nackt sein werden im OP-Saal. Bei uns ist es so, dass die Frauen zuerst in den OP-Saal gebracht werden, dann wird die Rückenmarksnarkose gemacht.
Und sitzt man da, liegt man da?
Bei der Rückenmarksnarkose ist es am einfachsten zu sitzen, für die Narkoseärzte. Wenn das nicht geht für die Frau, ist es auch möglich, das in Seitenlage zu machen. Aber am häufigsten sitzen die Frauen.
Was wären so Gründe, warum das nicht geht, wenn man sitzt?
Vielleicht, weil die Aufregung zu groß ist, weil Kreislaufbeschwerden auftreten, sowas zum Beispiel, ist sehr selten. Mhm. Aber das wären zum Beispiel Gründe. Und wenn die Rückenmassenarkose sitzt, dann werden die Frauen hingelegt, schon mal desinfiziert und das OP-Tuch angebracht. Und wenn das alles sozusagen vorbereitet ist, dann holen wir die Männer erst dazu, die Ehemänner. Genau.
Woran liegt das? Einfach damit ihr in alles routiniert machen könnt und die nicht quasi im Weg stehen, oder?
Ja, weil es schon eine, also die Frauen liegen da schon in exponierter Lage. Also der OP-Tisch, auf dem sie liegen, ist eben in der Mitte des Raumes. Die Beine werden aufgestellt oder in die Beinhalter gelegt, wie beim gynäkologischen Stuhl. Mhm. Und die Hose wird ausgezogen.
Mhm, okay.
Ja. Also da ist erstmal wenig Bedeckung. Das kommt später wieder. Wir machen so einen Vorhang sozusagen vor den Kopf, sodass sie da nicht zugucken müssen oder können bei der Operation.
Wenn sie es wollen, ist es aber dann okay und man kann es auch wieder abmachen, oder?
Nee, das bleibt. Mhm, das bleibt. Das ist tatsächlich keine Option, dass das runtergemacht wird komplett. Genau. Und in der Situation, wenn eben noch abgewaschen wird, wenn auch ein Blasenkatheter gelegt wird, der wird von der Hebamme zu Beginn noch gelegt werden, da ist die Frau eben einmal in der Situation ganz nackt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist...
Wie legt man so ein? Ich hab gar keine Ahnung davon.
Ein Blasenkatheter ist so ein kleiner Gummischlauch oder Silikonschlauch, der durch die Harnröhre gelegt wird. Das drückt meistens, ist nicht schmerzhaft, aber drückt.
Mhm.
Genau, das wird von der Hebamme vor der Operation noch gemacht.
Wie viele Leute sind zu dem Zeitpunkt dann in dem Raum?
Ja, es sind mindestens 7 Leute,
wow,
die da sind. Es sind 2 Leute von der Anästhesie, ein Narkosearzt oder Ärztin und die Pfleger dazu, 2 Operationspflegerinnen, Pfleger, 2 Ärzte und eine Hebamme. Das ist sozusagen das Minimum. Häufig sind noch Studenten dabei oder Pflegeschüler oder noch mal ein Oberarzt. Ja, und dann ist der Raum ziemlich voll.
Mhm.
Und häufig erlebe ich das so, dass die Frauen das gar nicht so unbedingt realisieren, dass das nicht so Thema ist, auch gerade das Nacktsein und dass viele Leute um sie rum sind, weil sie mit sich beschäftigt sind. Aber es gibt natürlich auch die andere Situation, dass es wichtig ist, zum Beispiel, dass vor allen Dingen Frauen im Raum sind, dass keine Männer im Raum sind. Auch das ist immer mal Thema und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir darauf eingehen.
Ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass man sich das wirklich, diesen Raum muss man sich wirklich wie so einen OP-Raum vorstellen oder alles ganz steril, wahrscheinlich überall, ich weiß nicht, was habt ihr da für Geräte, die vielleicht auch nicht benutzt werden oder die benutzt werden?
Nee, tatsächlich, also bei uns ist es so, da ist wirklich nur das drin, was wir auch brauchen, denn der Raum ist nur für Kaiserschnitte oder Eingriffe, die zum Beispiel nach einer Geburt anstehen
können. Der ist ja auch im Kreißsaal.
Im Kreißsaal, okay. Genau, integriert, ist nicht besonders groß, aber es ist trotzdem ein OP-Raum. Das heißt, wie du schon sagst, es ist relativ steril und funktional.
Wahrscheinlich viel Licht.
An der Decke sind auch OP-Leuchten. Mhm. Hinter der Frau oder neben der Frau ist ein Tour mit Geräten, mit Monitoren, die für die Anästhesie wichtig sind. All das und natürlich in der Mitte der OP-Tisch, das ist ein ganz normaler Operationssaal, also nicht wie ein Kreißsaal, der natürlich eher hübsch gestaltet ist, warm gestaltet ist. Ist der OP-Saal da schon im Kontrast zu.
Ja. Also, und wir sagen das hier ja jetzt nicht, um Angst zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Wir wollen ja, dass die Leute, die Frauen wissen, worauf sie sich einstellen, damit sie entspannt in diese Situation reingehen können, dass sie wissen, okay, das erwartet mich jetzt wirklich und nicht vorher einen schönen Kreißsaal gesehen haben und denken, okay, Kaiserschnitt wird wohl in so einer ähnlichen Sphäre sein.
Ja.
Ist es halt leider nicht.
Nein, also äußerlich auf jeden Fall nicht. Wir wir bemühen uns immer sehr darum, dass wir die Frauen wirklich in der Situation abholen, dass wir ihre Aufregung einfangen können, auffangen können, sind alle sehr bemüht, Ruhe reinzubringen in die Situation. Gerade wenn wir merken, da ist viel Aufregung dabei, sprechen wir ganz viel mit den Frauen. Und das wird häufig dann auch als positiv bewertet in dieser Gesamtsituation. Ja.
Wie sieht das eigentlich aus mit Musik oder Meditation oder sowas? Ist sowas in so einer Kaiserschnittsituation möglich?
Absolut. Also wir haben es jetzt noch nicht erlebt, dass wir sozusagen alle die Musik mithören konnten, sollten, durften. sondern es war eher so, dass die Frauen zum Beispiel ein iPod mit hatten oder ihr Handy und sich Stöpsel in die Ohren gemacht haben und dann darüber Musik gehört haben. So solche Kaiserschnitte hatte ich tatsächlich schon mitbekommen, dass es Frauen im Vorfeld schon wichtig war, dass sie ganz für sich irgendwie sich
runterkommen halten,
auf die Situation vorbereiten konnten. Ja. Genau. Ja.
Ah, schön. Okay, das heißt, die Frau liegt dann da, nur obenrum bekleidet sozusagen, Beine auseinander. Was für ein Katheter war das?
Ein Blasenkatheter.
Blasenkatheter drin. Passiert bis dahin sonst noch?
Ja, wir desinfizieren den Bauch.
Kriegt man das mit?
Das kriegt man mit, genau. Also die Rückenmarksnarkose, die sorgt dafür, dass keine Schmerzen mehr wahrgenommen werden. Aber man kann noch Berührung fühlen.
Ach.
Auch Kälte wird zu einem großen Teil ausgeschaltet durch die Rückenmarksnarkose, aber Berührung kann man merken. Es ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Vielleicht kennen das manche Frauen. Man fühlt, dass was gemacht wird, aber man merkt eben keine Schmerzen mehr. Und so ist es da auch. Und was häufig vielleicht so ein Überraschungsmoment ist im Kaiserschnitt oder beim Kaiserschnitt, dass wir doch natürlich auch ein bisschen Kraft anwenden müssen, um die Bauchdecke eben zu öffnen, damit wir Platz haben, das Baby rausholen zu können. Und das ist häufig einfach nur ein Druck. Es ist kein Schmerz, der wahrgenommen wird, aber ein Druck und ein Ruckeln, den die Frauen oder dass die Frauen merken. Und was häufig dann so ein bisschen zu einem Huch führt in der Situation, weil sie damit nicht rechnen.
Ja. Sind die Frauen irgendwie befestigt?
Ja. Also die Beine werden auf diesen Beinhalter oder bei den Beinhaltern gelagert und die werden zwar Klettverschlüssen locker fixiert, genauso die Arme. Weil die Anästhesie, also die Narkoseärzte, die müssen hier eben an die Zugänge ran, um Medikamente geben zu können. Und dafür werden die Arme ausgelagert, also sprich so ein bisschen seitlich höher gelagert und da eben auch so locker fixiert, damit der Arm nicht runterfallen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das ein befremdliches Gefühl ist, dann in dem Moment so zu liegen.
Das heißt aber, wenn ich da so liege, die Arme runterfallen, ich kann die ja bewegen, oder?
Ja, absolut.
Okay, das heißt einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme?
Es ist eine Vorsichtsmaßnahme und in den meisten Fällen ist nur ein Arm wichtig für die Narkose. Der andere kann dann eben, wenn das Baby zu einem auf die Brust gelegt wird, eben auch hochgenommen werden, wenn an der Seite auch ein Zugang notwendig sein sollte oder gelegt wurde, dann ist der Papa wichtig, der dann auch nochmal von hinten das Baby mithält.
Genau. Aber wie wichtig sind die Zugänge? Also ist es so, dass bei jedem Kaiserschnitt da Medikamente und was für welche und warum?
Also zum einen wird darüber Flüssigkeit gegeben, es wird zum Teil Blutdruck beeinflussende Medikamente werden darüber gegeben. Manche Frauen reagieren gerade bei der Rückenmarksnarkose so, dass der Blutdruck einfach sehr stark abfällt. Das kann eben zu Beschwerden führen, wie ein bisschen Übelkeit, Schwindel, Unwohlsein. Und dann ist es eben für die Narkoseärzte wichtig, da auch reagieren zu können. Im Anschluss, wenn wir das Baby schon aus der Gebärmutter rausgeholt haben, wird ein Medikament oder Oxytocin ein Medikament gegeben, was die Gebärmutter eben auch sich zusammenziehen lässt. Auch das wird darüber gegeben, deswegen.
Und das ist wahrscheinlich dann immer der Fall.
Das ist immer.
Okay,
ah, genau. Also das ist keine Option.
Ja, ja, nee, nur zum Verständnis, ja. Weil das sind natürlich, ich aus der laienhaften Perspektive weiß das halt einfach nicht. Und ich glaube, dann wissen das ganz viele nicht. Und für dich ist es wahrscheinlich total normal. Du denkst da wahrscheinlich drüber nach, sondern es ist so, ja, na klar, dann muss doch Oxytocin danach gespürt werden.
Ja, ja. Verstehe ich absolut.
Klar. Deswegen ist es so gut, dass wir darüber sprechen, weil, okay, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, wo dann die Narkose gemacht wurde, es wurde desinfiziert. Mhm. Da ist der Mann ja wahrscheinlich dann dabei.
Genau, wenn die Frau schon abgedeckt ist, wenn alles vorbereitet ist, dann holen wir die Männer dazu und gehen eben an die Kopfseite der Frau, dürfen sich hinsetzen, neben die Frau, hinter die Frau.
Sehen die Männer die... Auch nicht?
Nee, die sitzen hinter diesem Vorhang, den wir eben mit dem OP-Tuch machen. Und da kann, also die Eltern können nicht zugucken.
Okay. Der Operation. Okay. Und dann muss man sich das quasi, ist der Schnitt immer an derselben Stelle? Bei allen Frauen gleich? Oder ist das irgendwie, kommt das drauf an, wie, weiß ich nicht, das Kind liegt oder wo die Plazenta ist oder?
Nee, in aller Regel ist es immer gleich. Mhm. Und zwar so in Bikini-Zone, so über dem Schambein. Mhm. So, dass man den in aller Regel danach nicht mehr sieht, sondern der unter der Unterwäsche verschwindet, die Narbe.
Ach, das ist auch der Grund dafür?
Nein.
Naja, das ist einfach nur ein positiver Nebeneffekt sozusagen.
Kollegen von der plastischen Chirurgie würden das wahrscheinlich genauso aus dem Grund machen. Aber nein, man geht tatsächlich auch in dem Bereich in die Gebärmutter ein. Mhm. Genau, und das ist so, ja, 12 Zentimeter, manchmal eben auch ein bisschen mehr, je nach Bauchdecke. Je dicker die Bauchdecke, desto mehr Platz brauchen wir ein bisschen. Dann kann ja, der Schnitt auch mal ein bisschen breiter werden, aber meistens ist es eben so ein etwa 12, 13 Zentimeter breiter Schnitt, der gemacht wird an der Bikini.
Und dann muss man sich das dann so vorstellen, dass ihr da wirklich quasi mit den Händen reingeht und zieht, weswegen das dann wackelt, oder?
Genau, also die Entwicklung des Kindes geht relativ schnell. Es dauert 2 bis 3 Minuten, bis wir bei der Gebärmutter sind und sie eröffnet haben und das Kind entwickeln können, so nennen wir das, also herausholen können. Und diese Schichten werden tatsächlich nur ein bisschen geschnitten und wenn wir eine kleine Öffnung gemacht haben, dann mit den Händen gedehnt, weil man herausgefunden hat, das Gewebe, was eben so für sich auseinander reißen darf oder sich ziehen darf, besser wieder verheilt, als wenn es geschnitten wird. Mhm. Deswegen macht man das. Das heißt, wir müssen wirklich so ein bisschen die Bauchdecke auseinanderdehnen und das ist der Moment, den ich schon vorhin erwähnt hatte, wo es dann drückt, wo es zieht, wo es ruckelt, weil wir dann den Platz machen müssen für das Baby.
Ja.
Genau. Und da geht man eben dann durch die einzelnen Schichten, durch die also zieht die Muskulatur auseinander, die Faszie und dann eben die Gebärmutter, das eben auch Platz ist für das Baby.
Und dann holt ihr quasi das Baby raus und übergibt es sofort dann auf die Brust der Mama oder wie läuft das ab? Muss man mit dem Kind noch irgendwas vorher machen, auch wegen Nabelschnur und sowas?
Genau. Also das Baby wird rausgeholt, dann von uns abgenabelt.
Sofort?
Sofort, genau. Das ist
geht nicht anders wahrscheinlich.
Wir hatten es auch einmal auf Wunsch der Eltern, dass so ein bisschen noch kurz abgewartet wird, dass ein bisschen mehr auspulsiert wird, aber so wie bei einer spontanen Geburt, dass wir irgendwie 2, 3, vielleicht auch länger Minuten abwarten, dass die Nabelschnur auspulsiert hat, das gibt es beim Kaiserschnitt so nicht. Wie gesagt, ist ja eine Operation und da muss es ein bisschen schneller gehen. Aber nach dem Abnabeln wird das Baby direkt an die Hebamme erstmal weitergegeben. Und wenn es gut atmet, gut sich direkt an die neue Situation gewöhnt hat, dann kommt es direkt auf die Brust der Mutter. Hm. Es kommt manchmal vor, dass die Kinder, so ein bisschen betröppelt sind, wenn sie rauskommen und nicht sofort verstehen, was ihre Aufgabe ist, nämlich einmal tief durchzuatmen, nicht sofort wissen, was sie tun müssen. Dann nehmen wir sie nochmal mit in den Nebenraum. Da können wir ihnen ein bisschen Hilfe geben, ein bisschen Unterstützung geben beim Atmen. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Lunge sich einmal entfalten kann. Und das geht eben nur mit einem tiefen Atemzug. Entweder machen die Kinder das selber oder wir geben ihnen einmal einen tiefen Atemzug. Und in den meisten Fällen schreien die Babys dann ganz schnell laut. Und wir hören schon aus dem OP, sagen, ist alles in Ordnung. Ihr Baby ist gleich da.
Dürfen deine Väter mit in den anderen Raum?
Wenn es kein Notfall ist, wenn wir denken, das ist absolut vertretbar, dass sie mitkommen, dann geht das. Aber wie gesagt, in aller Regel geht das so schnell, dass die Kinder dann doch zurückkommen. Da bleiben die Männer häufig eher bei ihren Frauen und beruhigen sich gegenseitig. Und dann kommen die Kinder häufig schon wieder zurück. Mhm. Aber ja, ansonsten ist es auch möglich, dass der Vater mit in den Nebenraum kommt. Mhm.
Okay, das heißt, Baby liegt dann auf der Brust der Mutter.
Mhm.
Kann ja auch beim Papa sein, aber wir gehen jetzt mal davon aus, Baby liegt auf der Brust. Was passiert dann bei der Frau? Also wenn wir nochmal an den Kaiserschnitt denken, weil die Plazenta ist ja noch drin.
Genau, ja. Dann kommt der zweite Teil der Operation, der dauert länger. Ja, wie gesagt, der erste Teil, das sind nur wenige Minuten, bis das Baby da ist. Dann der zweite Teil dauert länger. Wir müssen dann eben die Plazenta einmal mit der Hand lösen von der Gebärmutter. Und dann geht es darum, dass wir die Gebärmutter noch so ein bisschen auswischen, dass die Eihäute, all das, was bei einer spontanen Geburt so im Verlauf passiert, dass wir das einmal machen. Und dann geht es darum, die einzelnen Schichten wieder zuzunähen und zu verschließen. Das dauert eben länger.
Wie lange dauert das ungefähr?
So eine halbe Stunde in etwa. Halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem,
was
genäht werden muss.
Das heißt, das Baby liegt dann quasi
auf der Brust der Mutter in der Zeit. Also da ist schon ganz viel Kuschelzeit möglich.
Mhm. Schön.
Während der Operation.
Ja. Und gibt es Frauen, denen das zu viel ist?
Ja, absolut. Das passiert immer mal wieder, dass die Frauen irgendwie das Gefühl haben, sie können ihr Baby nicht richtig halten oder sagen, es ist zu eng an der Brust.
Ja. Weil klar, das liegt dann ja wirklich auf einem drauf und du kannst eigentlich ja nur deinen Oberkörper bewegen, wenn überhaupt. Ne?
Genau.
Also beziehungsweise den Oberkörper oder eigentlich nur die Arme.
Vor allen Dingen den Kopf.
Ja. Und stimmt, du bist ja dann immer noch.
Genau, man ist auf jeden Fall sehr eingeschränkt in der Bewegung. Die Väter sind ja häufig eben auch noch da und können das Baby mithalten, aber es kommt immer mal wieder vor, dass die Frauen sagen, ach, kannst du nicht unser Baby nehmen? Und dann nehmen die Männer das Baby auf die Brust. Oder dass wir sagen, so, ach, wenn sie ihr Baby nehmen wollen, dann gehen sie doch schon mal in den Kreißsaal, da können sie sich gemütlich hinsetzen, hinlegen, mit ihrem Baby kuscheln und wir machen die Operation einmal in Ruhe zu Ende und dann kommt ihre Frau zu Ihnen. Auch das kommt vor.
Und ich glaube, das ist so wichtig, das nochmal anzusprechen, weil dieses Gefühl von, oh Gott, das ist mir gerade zu viel, führt, glaube ich, oft dazu, dass man sich abwertet und sagt, oh Gott, ich bin ja jetzt schon keine gute Mama, wenn ich es nicht mehr hinkriege, mein Kind jetzt hier halten zu wollen. Und so ist das halt nicht, ne? Sondern es ist eine Extremsituation sozusagen. Mhm. Du bist da im OP und wenn dir das zu viel ist, dann ist das vollkommen okay und sagt ja rein gar nichts über deine Mama-Rolle aus, über deine Liebe zu deinem Kind, sondern es ist einfach eine extrem, also eigentlich ja zwei extreme Situationen in einer.
Ja.
Und da ist auch wieder das eigene Mindset so, so wichtig, dass man da das auch wirklich akzeptiert, dass es so ist und versteht, es hat nichts mit der Bindung zu meinem Kind zu tun.
Überhaupt nicht.
Und ich glaube auch, die Sorge ist ganz oft, was passiert mit der Bindung, wenn ich jetzt die ersten 30 Minuten nicht bei meinem Baby bin.
Mhm. Ja? Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass das Themen sind, die auch im Nachgang so in einem arbeiten können. Ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, für sich schon mal zu sagen, für die Situation ist es vollkommen in Ordnung, einfach auf sich zu schauen, was brauche ich gerade in dieser Situation, denn ja, es ist auch die Geburt des Kindes, aber es ist eben auch eine Operation, die gerade erfolgt und da ist der Körper natürlich nochmal ganz anderen Stressoren ausgesetzt als bei einer normalen Geburt. Und es ist ganz normal, wenn man da vielleicht auch zum Beispiel mit Kreislaufbeschwerden reagiert. Das ist etwas, das kann man vorher nicht planen. Da reagiert der Körper einfach und da ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, oh, es geht gerade nicht, mir geht's nicht gut, bitte übernimm du das doch. Und da einfach auf sich zu schauen und zu gucken, okay, was brauche ich gerade in dieser Situation, damit es mir besser geht. Und für das Kind ist einfach nur wichtig, dass jemand da ist. Ja. Und das ist ganz egal, ob das dann die warme Haut der Mama ist oder des Papas. Die Mama, es braucht ja nicht lange und die Mama ist schon wieder da.
Ja.
Das ist für das Kind vollkommen in Ordnung, solange jemand da ist.
Ja, und ich finde, wenn man sich mal in die Perspektive des Kindes versetzt, hat das Baby ja viel mehr von dir als Mama, wenn du entspannt bist.
Absolut.
Und das Baby hat halt auch nichts davon, wenn es geboren wurde, mit einem Kaiserschnitt auf dir liegt und aber merkt, oh Gott, Mama ist ja total angespannt. Was ist denn hier los? Ich bin ja gar nicht in Sicherheit. Das heißt, es kann schon auch die bessere Alternative sein, zu sagen, hey, geh du mal zum Papa, kuschel mit Papa, Papa ist entspannt, der freut sich gerade riesig, dass du da bist. Ist vielleicht auch ein bisschen überfordert, aber er freut sich.
Das, ja.
Und dann zu wissen, okay, und ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, mich zu regulieren, mich zu entspannen und dann gleich mit meinem Baby zu kuscheln. Und dafür sind 30 Minuten ja eigentlich auch super, um runterzukommen.
Ja, absolut. Ne?
Weil man
reicht diese Zeit aus. Ne?
Ja, ja. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, Baby liegt entweder auf der Mama oder ist mit Papa im anderen Raum. Plazenta ist abgelöst, alles ist sauber gemacht worden, dann die Nähte gehen zu. Ich habe mal gelesen, dass auch die Vagina dann ausgespült wird. Stimmt das oder?
Nee, machen wir so nicht. Was wir nach der Plazenta-Lösung noch machen, ist, dass wir einmal von innen nach dem Muttermund tasten. Das ist wichtig, um den, falls er noch sehr verschlossen ist, einmal ein bisschen zu dehnen, damit auch im Anschluss die Löchchen, also der Wochenfluss, richtig abfließen kann. Das machen wir einmal. Aber
wie einfach geht das dann?
Das geht relativ leicht. Also wir gehen wirklich nur einmal mit zwei Fingern von innen eben in den Muttermund, in den Gebärmutterhals hinein.
Aber durch die Vagina dann?
Nee, von oben durch die Gebärmutter.
Okay.
Genau, also das heißt, in die Scheide gehen wir gar nicht
rein.
Ja,
okay.
Und da wird auch nichts gespült.
Okay.
Genau, da kommt im Anschluss läuft die Blutung ganz normal, wie nach einer spontanen Geburt. In den meisten Fällen deutlich weniger, weil wir die Gebärmutter eben so ein bisschen ausgewischt haben. Genau, aber da muss nicht gespült werden extra.
Okay. Und ist es dann so, dass, wenn die Nähte gesetzt sind, der Katheter ist auch wieder raus, wahrscheinlich direkt nach der OP, oder bleibt er erstmal?
Nee, der bleibt noch ein bisschen. Erstmal nach der Operation können die Frauen ihre Beine noch nicht richtig wieder bewegen oder durch die Rückenmarksnarkose. Es dauert meist so 3-4 Stunden, bis das wieder richtig funktioniert mit dem Laufen. Und dann stehen die Frauen erstmal langsam mit einer Begleitung von der Pflege zum Beispiel auf. Wenn das gut klappt, wenn keine Kreislaufbeschwerden sind, dann können wir sicher sein, sie schaffen auch den Weg zur Toilette.
Ja, okay.
Dann wird der Katheter erst gezogen. Auch das muss gewährleistet sein. Und solange sie vielleicht noch ein bisschen Kreislaufbeschwerden haben, ihnen ein bisschen schwindelig ist beim Aufstehen, dann ist es einfach gut, wenn wir wissen, der Blasenkatheter ist da, sie müssen nicht unbedingt aufstehen. Sie können auch einfach noch eine Weile liegen bleiben.
Ja.
Das ist dann auch für die Frauen eine Erleichterung.
Glaube ich. Wie kommen denn die Frauen von dem OP-Tisch in den Kreissaal? Werden die dann runtergehoben oder wie muss man sich das vorstellen?
Entweder sie sind schon ganz fit und was wirklich sehr selten vorkommt, dass sie sich trotzdem so ein bisschen bewegen können. Nein, in den allermeisten Fällen ist es so, dass sie mit einem Rollbrett drüber gerollt werden. Vom OP-Tisch ins Bett erstmal hinein. Also wir fahren ein Bett neben den OP-Tisch und so ein Rollbrett muss man sich so vorstellen, dass man mit dem Körper so auf das Rollbrett ein bisschen gelegt wird und dann helfen wir den Frauen über das Rollbrett rüber zu rollen in das Bett hinein. Also da wird den Frauen nochmal geholfen. Das kann sich nochmal komisch anfühlen, weil wir gerade die Beine nehmen und sie noch kein richtiges Gefühl haben. Genau, sie bekommen eine Hose angezogen. Das wird häufig auch als, das fühlt sich jetzt aber komisch beschrieben, so, weil sie nicht so richtig Gefühl haben in den Beinen. Und da zieht mir jetzt jemand eine Hose an und das fühlt sich ganz anders an als sonst.
Ja, und auch da ist man ja wieder abhängig von jemandem, der einen anzieht. Ist das dann meistens die Hebamme oder ist das der, der gerade...
Das sind häufig wir Ärzte, die das im Anschluss machen, die dann nochmal eine Hose anziehen und Vorlagen einlegen. Genau. Mhm. Und dann geht es eben im Anschluss im Bett in den Kreißsaal und dort wartet dann schon der Papa.
Und wie lange haben die dann Zeit im Kreißsaal? Wie lange dürfen die da bonden sozusagen?
Meistens sind es 4 Stunden, genau, bevor es dann auf Station geht. Genau, und in der Zeit darf dann ganz viel gekuschelt werden. Anfangs werden noch ein bisschen die Vitalzeichen, also Blutdruck, Puls, vor allen Dingen gemessen, um zu gucken, dass es ihnen gut geht, auch nach der OP. Genau.
Das heißt, so roundabout, sagt man, 3/4 Stunde dauert ein Kaiserschnitt, Stunde?
Halbe bis 3/4. Mhm. Also wenn mal vielleicht mehr genäht werden muss oder es ein bisschen schwieriger sein kann, operativ, dann kann das mal länger dauern, aber in der Regel so eine halbe bis 3/4 Stunde.
Okay. Und wie lange bleibt man dann auf Station? Weil man kann ja wahrscheinlich nicht sagen, ich möchte jetzt sofort nach Hause.
Nee, nach dem Kaiserschnitt geht das mit der ambulanten Geburt nicht. Ja. Ich glaube, es macht keine einzige Klinik mit. Also das kann man wahrscheinlich machen, wenn man das unterschreibt. Aber es ist auf gar keinen Fall ratsam. Sondern die Frauen bleiben dann schon 4 Tage im Anschluss in der Regel bei uns. Es ist halt eine Operation, da möchte man auch im Anschluss sicher gehen, dass alles gut klappt, dass es den Frauen gut geht, es gut verheilt und genau. Das heißt, ein paar Tage muss man dann schon einplanen im Gegensatz zur normalen Geburt.
Okay. Und gibt es Unterschiede dann fürs Wochenbett, wenn man einen Kaiserschnitt hatte?
Ja, zumindest was die Bewegung angeht. Dann, das ist natürlich eine Wunde, eine Naht, die erstmal verheilen muss. Und für die Frauen selber gleich direkt in den ersten Tagen ist es ein Unterschied, denn eine Wunde kommt mit Wundschmerz. Mhm. Natürlich bekommen die Frauen Schmerzmittel und wenn das, was wir ihnen so routinemäßig ansetzen, nicht ausreicht, dann gibt es da sozusagen kein Limit und können sie auch mehr Schmerzmittel bekommen, dass sie keine Schmerzen haben sollten. Aber es wird immer so sein, dass man diese Wunde mehr merkt als das, was vielleicht ein Dammriss, der versorgt wurde. Also das macht sich doch häufiger bemerkbar in der Bewegung. Ne? Wenn die Frauen sich aufrichten müssen, wenn sie sich drehen, dann ist diese Kaiserschnittnaht einfach deutlich spürbarer. Also was das Wochenbett ansonsten angeht, ist eben, dass sie weiterhin nicht mehr als 5 Kilo heben dürfen in dieser Zeit, einfach um die Naht zu entlasten. Das soll natürlich alles erstmal gut verheilen, verwachsen, die Naht, die Narbe, die soll fest werden können. Und das geht am besten, wenn da nicht so viel Belastung drauf
kommt. Das heißt aber, das eigene Baby tragen, die wiegen ja dessen 5 Kilo.
Die wenigsten. Genau.
Aber da muss man sich keine Gedanken machen.
Nein, da muss man sich keine Gedanken machen. Bei uns ist es so, dass die Frauen in der Zeit ihres Aufenthaltes nochmal Besuch von Physiotherapeuten bekommen, die nochmal zeigen, wie sie denn am besten aufstehen sollen. Nämlich nicht so wie beim Sit-up, dass man nach vorne hochkommt, sondern dass sie erst sich auf die Seite drehen und dann hochdrücken, um eben diesen Bereich im Unterbauch von der Naht zu entlasten. Und das ist eben auch für die Zeit des Wochenbettes wichtig.
Mhm.
Genau. Ansonsten sind die Empfehlungen so wie bei allen Frauen, dass sie im Anschluss an das Wochenbett auch einen Rückbildungskurs machen, zum Beispiel. Genau.
Okay. Das heißt, da ganz normal, egal ob Kaiserschnitt oder spontane Geburt, gleicher Rückbildungskurs, man muss auf nichts anderes achten.
Nee, also nicht konkret. Wie gesagt, man muss einfach ein bisschen in der Bewegung aufpassen, dass dieser Bereich gerade am Anfang noch entlastet wird. Das ist in der Zeit des Wochenbettes anders. Aber dann im Anschluss dürfen die Frauen auch wieder langsam in die Bewegung mehr hineingehen und den Rückbildungskurs besuchen.
Genau. Wäre es da sinnvoll, bei einem Rückbildungskurs einfach zu sagen, dass man einen Kaiserschnitt hatte, weil dann auch die Hebamme oder wer auch immer den Rückbildungskurs macht, vielleicht andere Übungen zeigen würde? Weißt du das?
Das weiß ich tatsächlich nicht konkret, aber ich denke, dass es nicht so einen Unterschied macht. Okay. Denn der Beckenboden sitzt sozusagen eine Etage tiefer unter der Position, wo die Naht sitzt. Und der Bereich, der soll ja gestärkt werden, sodass ich denke, nur bei Frauen, die vielleicht noch Beschwerden in dem Bereich haben, wo es vielleicht nicht so gut abgeheilt ist oder wo noch ja ein Ziehen vorhanden ist, dass da vielleicht nochmal drauf eingegangen wird, individuell, und der Bereich dann vielleicht so ein bisschen ausgespart wird. Ja. Das könnte ich mir vorstellen.
Das heißt aber auch, egal ob Kaiserschnitt oder Spontangeburt, der Beckenboden wird immer gleich sozusagen doll belastet. Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn ich eine spontane Geburt habe, ist das für den Beckenboden viel anstrengender.
Ja, das ist schon so. Also das ist schon so, der Beckenboden wird bei einer spontanen Geburt auf jeden Fall deutlich mehr gedehnt und braucht danach mehr Zeit,
ja,
um zu regenerieren. Und genau, da ist auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden. Aber die Empfehlung von uns an die Frauen ist trotzdem die gleiche. Also wir sagen auch den Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, dass es trotzdem sinnvoll
ist. Ja, ist ja immer sinnvoll, auch wenn man keine Kinder hat. Es ist sinnvoller, als beim Beckenboden zu arbeiten.
Genau, also die Empfehlung ist die gleiche. Und klar, wenn eine Frau ein 4,5-Kilo-Kind geboren hat, dann wird die sich ja ganz anders intensiv an ihrem Beckenboden arbeiten müssen im Vergleich zu einer Frau, die einen Kaiserschnitt bekommen hat.
Ja.
Das wird sie sicherlich ganz anders merken im Alltag.
Ja.
Genau. Also die Empfehlung ist für beide Frauen gleich. Und was für eine weitere Schwangerschaft so geht, das unterscheidet sich nochmal. Nach dem Kaiserschnitt empfehlen wir allen Frauen eben für ein Jahr nicht geplant schwanger zu werden.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Aha.
Könntest du meine Gedanken lesen? Okay, ein Jahr lang nicht schwanger werden sozusagen.
Genau.
Das liegt an der Narbe oder?
Ja, genau. Also da möchte man einfach sicher gehen, dass das alles gut verheilt ist. Denn die Narbe ist ja nicht nur an der Haut, die man sehen kann, sondern die geht ja durch alle Schichten durch. Eben auch, diese Naht ist natürlich auch in der Gebärmutter. Und während der Schwangerschaft dehnt sich die Gebärmutter einfach enorm aus und diese Narbe muss einfach fest sein.
Ja.
Und da möchte man einfach sicher gehen und dass die Gebärmutter dann auch fit ist für eine weitere Schwangerschaft und Geburt.
Das heißt, ansonsten könnte die reißen und dann wäre die Frau ja wahrscheinlich in Lebensgefahr.
Ja, also das ist tatsächlich die Gefahr bei einem vorangegangenen Kaiserschnitt. Das passiert sehr selten, dass die Gebärmutter reißt. Aber gerade wenn man einen Kaiserschnitt hatte, passiert das dann eben gerne an der Narbe.
Ja.
Von dem vorherigen Kaiserschnitt.
Ja.
Genau, weil das Narbengewebe einfach nicht so elastisch ist und nicht so mitgehen kann. Und das ist dann häufig sozusagen die Schwachstelle der Gebärmutter.
Ja, verständlich.
Ja.
Ja, okay. Das heißt, ein Jahr lang nicht schwanger werden, wenn ich dann wieder schwanger bin, bedeutet das, dass ich dann wieder einen Kaiserschnitt bekommen muss oder kann ich dann eventuell trotzdem noch eine Spontangeburt bei der zweiten Geburt machen?
Auf jeden Fall. Also ein Kaiserschnitt, ich würde sagen, ist kein Kaiserschnitt. Also plakativ gesagt, nach einem Kaiserschnitt können Frauen auf jeden Fall spontan gebären. Ja, das sagen wir auch allen Frauen, die zum Beispiel einen ungeplanten Kaiserschnitt hatten, die da vielleicht noch mal mehr drüber nachdenken, oh, was heißt das denn jetzt für meine nächste Schwangerschaft? Aber absolut, eine Spontangeburt ist auch nach einem Kaiserschnitt möglich. Wenn man zwei Kaiserschnitte hatte, wird man auf jeden Fall noch mal ganz genau gucken in der nächsten Schwangerschaft. Es gibt Kliniken, die dann direkt sagen, nee, dann empfehlen sie tatsächlich beim dritten Kind einen erneuten Kaiserschnitt. Oder es gibt auch Kliniken, die sagen, so, wir schauen jetzt einmal ganz individuell, wie war die Schwangerschaft, war da alles in Ordnung, wie groß ist das Kind geschätzt, gehen wir den Schritt mit. Genau, aber nach drei vorangegangenen Kaiserschnitten, da glaube ich, gibt es keine Klinik, die danach eine Spontangeburt mitgehen.
Aus welchem Grund?
Weil das Risiko steigt, dass eben diese Naht aufreißt unter Geburt. Denn
okay.
Es ist natürlich, es wird risikobehafteter.
Das heißt, es ist aber immer so, dass die gleiche Narbe wieder aufgemacht wird?
Ja, was die Haut angeht, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, also da wird die Naht ausgeschnitten und dann gibt es eine neue Narbe, eine frische Narbe. Also es bleibt immer eine.
Bei der Gebärmutter geht das wahrscheinlich nicht.
Genau.
Und das ist wahrscheinlich dann der Grund?
Genau.
Ah.
Und auch im Bauch selber kommt es oder kann es zur Verwachsung kommen. Es sind einfach, ja, da ist einfach mehr Narbengewebe dann vorhanden, was ganz normal ist, dass es entsteht nach einer Operation. Aber das macht eben auch die Operation an sich schwieriger. Mhm. Es kann sein, dass nicht so viel Narbengewebe vorhanden ist, dass man ganz gut zur Gebärmutter kommt. Es kann aber auch sein, dass es, wie gesagt, sehr verwachsen ist und man ein bisschen mehr arbeiten muss sozusagen, bis man beim Kind ist.
Ah ja, okay.
Ja.
Ach, spannend. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal von einem Kaiserschnitt ausgehen und ich die Narbe habe, geht die wieder weg oder bleibt die den Rest meines Lebens dann sichtbar?
Die bleibt. Mhm. Also das, die verschwindet nicht. Die Narbe, die ist in den meisten Fällen so ganz fein, also häufig kaum sichtbar, wenn sie gut verheilt, so dass man sie gar nicht unbedingt sehen muss. Aber es ist eine Narbe, die auf jeden Fall bleibt, die nicht weggeht.
Ja, und du hast ja gesagt, 10-12 Zentimeter.
Ist es schon, ja. Aber wie gesagt, es ist in einem Bereich, der häufig so unter der Unterhose, unter der Bikinihose oder der normalen Hose verschwindet, sodass man das jetzt im Freibad oder am See und am Strand nicht unbedingt sieht.
Ja.
Genau.
Okay. Wie ist es denn, kriegst du als Ärztin mit, wenn es Frauen nach einem Kaiserschnitt nicht gut geht mental?
Ich würde sagen schon, ja. Häufig ist das der Fall, wenn es ein nicht geplanter Kaiserschnitt ist. Ja, wenn es eine Situation war, wo es vielleicht ein bisschen schneller gehen musste, wo nicht so viel Zeit war, über den Verlauf zu reden, und Frauen sich so ein bisschen überrumpelt fühlen oder ja für sich einfach nicht genug Zeit da war, um das Ganze so zu verarbeiten und mitgehen zu können emotional, dann ist es häufiger mal so, dass dass es eben nach der Operation, nach dem Kaiserschnitt noch in den Frauen arbeitet. Und das, ja, das kriegen wir mit, das merken wir auch.
Wo, kannst du festmachen, woran man, also weinen die Frauen dann viel oder gibt's, weiß ich nicht, auch so ein Thema, gibt's nach dem Kaiserschnitt eher Stillprobleme oder?
Kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Würde schon sagen, das ist ja individuell.
Mhm.
Bei den Frauen, bei denen ich es gemerkt habe, hatte ich eher dann den Eindruck, so sie sind noch sehr einfach mit sich und der Situation beschäftigt, wohingegen eben häufig nach einer spontanen Geburt so der Fokus maximal auf dem Kind ist und das Kuscheln und vielleicht schon anlegen oder einfach beisammen sein wichtig ist und im Fokus ist und nach dem Kaiserschnitt häufig dann vielleicht noch irgendwie doch ein Wundschmerz oder einfach ein ungutes Gefühl im Körper ist, das ja macht sich dann einfach bemerkbar, dass die Frauen ja das Baby nicht so im Fokus haben, sondern ja so den Anschein ergeben, dass sie noch nicht ganz in der Situation da sind.
Und gebt ihr da Hilfestellung im Krankenhaus, wenn ihr merkt, hey, die Frau hat den Kaiserschnitt, ganz egal welcher das jetzt war, nicht mental gut aufgefasst?
Ja. Auf jeden Fall. Also wir geben da ganz viel Gesprächsangebot. Wenn wir es direkt im Anschluss merken, dann spreche ich das einfach nochmal an. Versuche das nochmal so im Nachgang so ein bisschen zu besprechen, warum es jetzt wichtig war, warum es gut war, dass eben wir so gehandelt haben, dass es wichtig war, dass dem Baby jetzt gut geht und dass wir auf sie achten, dass es ihr auch gut geht jetzt im Anschluss. Häufig lasse ich dann den Frauen einfach noch ein bisschen Zeit, das für sich so verarbeiten zu können und gebe dann am nächsten Tag nochmal ein Gesprächsangebot, darüber zu sprechen und das Ganze nochmal so ein bisschen aufzurollen. Aber wir geben auch, wenn wir ja, wenn wir wirklich den Anschein haben, dass es mehr in den Frauen arbeitet, dann geben wir auch immer ein Gesprächsangebot mit dem gesamten involvierten Team, sagen, wenn sie da nochmal Gesprächsbedarf haben, wenn sie nochmal über alles sprechen wollen, dann kommen sozusagen alle, die während des Geburtsverlaufs involviert waren, dazu.
Wow.
Oberarztassistent AC war mal. Und dann wird nochmal darüber gesprochen, was los war, warum wir entschieden haben, wie wir entschieden haben und ja, einfach das aufgegriffen, was in der V arbeitet.
Schön. Ja. Wie oft wird das angenommen?
Gar nicht so oft. Eher tatsächlich dann, wenn eine Geburt wirklich für die Frauen eher negativ behaftet ist, wenn die Frauen es geschafft haben, so damit eigentlich für sich im Reinen zu sein und das nachvollziehen können, was passiert ist, warum es passiert ist, dann wird es selten angenommen. Also wirklich eher, wenn wirklich eine Geburt oder ein Kaiserschnitt als traumatisch oder negativ bewertet wird. Und das kommt zum Glück so selten vor.
Ja, gut. Aber wenn es vorkommt, dann ist man nicht alleine sozusagen.
Genau.
Ne? Und das ist natürlich auch super wichtig, dass man das weiß, dass man auch sagen kann, hey, ich brauche da doch nochmal die Unterstützung und da sich auch zu trauen, genau mit den Leuten nochmal zu sprechen, die eben dabei waren.
Ja.
Nochmal richtig gut aus Expertinnen-Sicht sagen können, so und so haben wir gehandelt, weil das einfach das Beste war.
Genau, absolut. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, sich trauen.
Ja.
Weil das ist super wichtig für uns, dass die Frauen sich trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Und das ist ganz egal, zu welchem Zeitpunkt ihres Aufenthaltes, ob es bei der Geburtsanmeldung ist oder während der Geburt oder danach, ist es super wichtig, wenn Frauen uns erzählen, das oder das ist mir wichtig oder das möchte ich gar nicht, dann hilft uns das total bei der Arbeit. Und es hilft, empathisch zu sein, auf die Frauen richtig eingehen zu können. Und gerade zum Beispiel bei der Geburtsanmeldung, wenn wichtig ist, so das schreiben wir auf zum Beispiel, wenn die Frauen sagen, ich würde auf jeden Fall total gerne in die Wanne oder ich möchte das und das gar nicht, dann nehmen wir das mit auf und dann ist es direkt klar, wenn die Frauen zu uns in den Kreis kommen, haben wir ein Bild davon.
Ja.
Und da ist es eben super wichtig, dass die Frauen sich trauen, das zu sagen. Egal wann.
Ja, und vor allen Dingen auch, egal ob ein Arzt oder eine Ärztin vor dir steht.
Ja.
Weil ich glaube, im Krankenhaus, deswegen finde ich zum Beispiel, dass Geburten, also wenn ich ins Krankenhaus gehe, bin ich ja Patientin.
Mhm.
Ne? Und dieses Gefühl schon alleine macht ganz viel mit uns Menschen, glaube ich. Und da sich dann aber wirklich zu trauen und zu sagen, hey, es geht hier gerade um unsere Geburt, die soll möglichst schön für uns alle werden oder zumindest soll sie kein Trauma, also dadurch soll kein Trauma entstehen. Und es sind ja auch nur Menschen, du bist ja auch nur ein Mensch.
Ja.
Du bist sogar auch Mutter. Das heißt, du weißt ja ganz genau, wie es den Frauen geht, weil du die andere Seite kennst. Und selbst wenn du eine Ärztin wärst, die keine Kinder hat, wenn du empathisch bist, dann weißt du einfach, was gerade in den Frauen vor sich geht. Und dieser Perspektivwechsel als Frau, die schwanger ist, zu sagen, hey, das ist auch nur eine Frau, aber sie ist halt Ärztin.
Ja.
Führt hoffentlich dazu, dass man sich eben traut, als Frau zu sagen, okay, hey, ich möchte jetzt aber gerne dies und nicht das.
Genau, ja.
Ja, wichtiger Punkt.
Ja, absolut.
Anna,
ja.
Vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Ich habe eine Frage, die ich zum Schluss immer stelle.
Ja.
Und zwar, stell dir mal vor, alle Schwangeren, die Deutsch verstehen, könnten dich jetzt hören.
Ja.
Was würdest du ihnen gerne mitgeben?
Ich würde Ihnen gerne mitgeben, dass Sie auf sich vertrauen können, dass Sie an sich glauben können, dass Sie an Ihren Körper glauben können, auf Ihren Körper vertrauen können, dass er die richtigen Zeichen sendet und dass Sie Ihrer Intuition folgen dürfen, und dass es richtig ist, was Sie denken, was Sie fühlen und wichtig ist, dass Sie dem folgen und dann haben Sie ganz viel mitgebracht, um ein positives Geburtserlebnis zu haben.
Ja, total schön. Und positives Geburtserlebnis bedeutet ja nicht gleich spontane Geburt.
Nein.
Sondern bedeutet eben auch Kaiserschnitt.
Ja, es bedeutet einfach, dass das, was kommt, für einen selber in Ordnung ist und eben positiv von einem selber bewertet wird und man damit gut im Reinen ist, nach Hause gehen kann, sein kann. Ich bin stolz auf mich, das habe ich gut gemacht, ganz egal, welche Geburtsform man erlebt hat.
Ja, das sind wunderschöne abschließende Worte. Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1-zu-1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.